In dieser Podcast-Folge geht es unter anderem um die Themen Depression und Suizid. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Und jetzt geht's los.
Oh, wow. How are you doing? You good? Oh, sorry, thank you. How are you doing? God, it's exciting, isn't it?
Zwei Männer treffen sich regelmäßig im Fußballstadion, um ihr Team anzufeuern. Der eine, energetisch, positiv, stellt Fragen, ist aktiv. Der andere wirkt eher unsicher, nicht besonders gesprächig, in sich gekehrt, tja, fast traurig. An einem Spieltag ist es nur noch einer, der beim Spiel auf der Tribüne sitzt. Er legt den Vereinsschal seines Freundes als Andenken über dessen Sitz. Sein Freund, der andere Mann, das erzählt uns der Clip, hat sich offenbar das Leben genommen. Und dann die Wendung. Der Mann, der plötzlich nicht mehr da ist, ist nicht derjenige, der scheinbar traurig und still war. Es ist der Mann, der auf den ersten Blick kerngesund aussah, der lächelte, lauthals sein Team anfeuerte. Diese Szene stammt aus einem Video des britischen Fußballclubs Norwich City. Norwich, das ist eine Stadt im Osten Englands. Der Fußballclub Norwich City spielt in der zweiten englischen Liga. 2023 startete der Club zum Welttag für psychische Gesundheit eine Kampagne mit dem Ziel, Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Die Message ist klar. Psychische Krankheiten sowie beispielsweise Depressionen, die sieht man Menschen nicht immer an. Eine Erkenntnis, die ich mir auch aus der Story dieser Podcast-Folge mitgenommen habe. Depression hat viele Gesichter. Und eines davon stelle ich euch in dieser Folge vor.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.
Es war halt so ein ständiger Teufelskreis. Wenn es mir gut ging, dachte ich, ich bin jetzt über den Berg und lass alles wieder sein. Und dann ging es dann wieder schlechter. Ich hatte keinen Gesprächspartner mehr und alles war wieder schlecht.
Fabian Niesel ist Personal Trainer und Autor. Vielleicht kennt ihr ihn auch von Instagram. Dort ist er als Content Creator aktiv, macht Videos über körperliche und mentale Gesundheit. Fabi, wie ihn seine Freunde nennen, ist ein richtiger Hühne. Groß, braun gebrannt, muskulös. Er ist tätowiert, trägt 3-Tage-Bart, ist gepierst. Wenn man Fabian ansieht, könnte man denken, so sieht ein gesunder Mensch aus. Körperlich total fit, wache Augen, ein Lächeln im Gesicht. Dass es ihm in Wahrheit psychisch sehr lange Zeit nicht gut ging, das hat er in einem 2021 erschienenen Buch verarbeitet. Nach außen hin der starke, muskelbepackte Bodybuilder. Und nach innen drin? Fabi und ich haben uns zu einem Gespräch verabredet, um genau darüber zu sprechen. Über ihn und seine psychische Erkrankung. Über sein Leben mit Depressionen. Damit wir wissen, worüber wir sprechen, wenn wir den Begriff Depression benutzen, habe ich mir auch für diese Folge eine Expertin ins Boot geholt.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Stefanie Stahl ist eine der bekanntesten Stimmen unseres Landes. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin und Podcast-Kollegin.
Worunter die Betroffenen eigentlich am meisten leiden, sind bei schweren Depressionen, wenn wir jetzt ein bisschen schweren Bereich gehen, Gefühle der inneren Leere. Also dass man eigentlich gar nichts mehr fühlt. Und wenn man nichts mehr fühlt, hat das Leben keine Richtung mehr, weil Gefühle bewerten ja alles, was wir erleben. Und wenn diese Bewertung überhaupt nicht mehr da ist und man nichts mehr fühlt, stellen sich damit einhergehend halt auch Gefühle von Sinnlosigkeit ein. Aber Depressionen haben halt verschiedene Ursachen. Und zum einen haben wir oft eine gewisse genetische Komponente, eine neurobiologische Veranlagung. Und auf der anderen Seite hat es etwas mit Lebensereignissen zu tun, zum Teil auch schon in früherer Kindheit. Und auch damit zu tun, wie Betroffene überhaupt ihr Leben gestalten.
Also ich war, glaube ich, als Kind und als Jugendlicher schon auffällig. Bloß, ich glaube, man hat das nicht wirklich so realisiert, dass da irgendwie eine psychische Erkrankung vorliegen könnte oder irgendwie eine Auffälligkeit, der man vielleicht mehr Beachtung schenken sollte. Weil als Kind oder gerade als Jugendlicher in der Pubertät hat man vielleicht öfter mal irgendwie Phasen, wo man halt sagt, ja, es wird schon wieder.
Nicht jedes Kind, das traurig ist, leidet automatisch an einer Depression. Das ist ganz klar. Allerdings erkranken laut Angaben der Deutschen Depressionshilfe und Suizidprävention aktuell etwa 3-10% aller Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren an einer Depression. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass weltweit etwa 322 Millionen Menschen von Depressionen betroffen sind. Das sind mehr als 4% der Weltbevölkerung. Für Deutschland schätzt die WHO die Zahl der Menschen mit Depressionen auf über 4 Millionen. Zum Vergleich, 4 Millionen, das sind mehr Menschen als in Berlin leben.
Aber es war dann halt auffällig, dass ich halt dann so mit 18 irgendwie so in so einem Loch war und gar nicht mehr rauskam.
Bei Kindern und Jugendlichen kommt es häufig vor, dass eine Depression mit weiteren psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Angststörungen, Essstörungen oder ADHS, einhergeht. Aber wie erkennt man eigentlich, ob ein Kind bloß traurig ist oder ob wirklich eine ernsthafte psychische Erkrankung dahinter steckt? Worauf können Eltern, Lehrkräfte oder Freunde achten?
Zum Beispiel, wenn sie vermehrt weinen oder sich so zurückziehen, auch zurückziehen von Freunden oder den Sachen, die ihnen normalerweise Spaß machen. Dann auch Appetitlosigkeit, Schlafstörung, Konzentrationsstörung. Und bei Jungs wird das oft verdeckt durch eine erhöhte Aggressivität. Also Jungs, die unglücklich sind und eigentlich depressiv sind, agieren das oft aggressiv aus, durch aggressive Verhaltensweisen.
Fabian zeigt solche Symptome. Bereits im Teenageralter erkennt er das auch selbst. Er hat Probleme, sucht sich Hilfe, geht zum Arzt und bekommt Medikamente, sogenannte Antidepressiva. Antidepressiva, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das sind Medikamente, die zur Behandlung von Depressionen und anderen psychischen Krankheiten verschrieben werden. Manche Antidepressiva steigern den Antrieb, manche dämpfen ihn eher und andere verändern ihn nicht. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr solche Medikamente nehmt, das unbedingt unter ärztlicher Aufsicht tut, das heißt, auch nicht selbstständig entscheidet, wann ihr diese absetzt.
Seit 2010 hatte ich die Diagnose und die Gewissheit, dass sie mit mir psychisch irgendwas nicht stimmt. Und natürlich bewertest du dann Dinge auch ganz anders. Dinge, die du vielleicht früher noch ein bisschen weggelächelt hast und auch gesagt hast, so ja, der spinnt gerade mal wieder, siehst du dann plötzlich auch anders. Und es ging dann eigentlich relativ lang auch gut.
Es geht gut. So lange bis zu seiner Ausbildung als Personal Trainer. Plötzlich gerät Fabi ins Wanken.
Wenn es mir gut ging, dachte ich, ich bin jetzt über den Berg und lass alles wieder sein. Und dann bin ich nicht mehr zum Therapeuten gegangen, weil brauche ich jetzt nicht mehr. Die Medikamente haben ihre Wirkung nachgelassen. Ich hatte keinen Gesprächspartner mehr und alles war wieder schlecht.
Und wie es oft so ist, wenn man glaubt, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden, naja, dann wird es eben doch noch viel, viel schlimmer.
Und auch in meiner Familie gab es leider das Thema Depressionen schon. Mein Großvater, der war schlimm depressiv und ich bin damit auch schon immer mit mir konfrontiert worden. Und 2016, als sich mein angesprochener Großvater dann leider dazu entschied, eben nicht mehr leben zu wollen. Und das war natürlich dann schon ein herber Schlag für mich, weil wir auch eine besondere Beziehung zueinander hatten. Und da wurde mir dann so klar, hey, wenn du deine Depression in den Griff kriegst, kann es auch mal sein, dass du so endest. Und das wollte ich halt nicht.
Dass es so etwas wie eine genetische Veranlagung für Depressionen gibt, davon hat Stefanie Stahl schon am Anfang dieser Folge gesprochen. Wisst ihr, wie es um die psychische Gesundheit eurer Eltern und Großeltern steht? Ob es das Krankheitsbild bei euren nahen Verwandten gibt? Falls ja, ist es besonders wichtig, möglichst früh auf Anzeichen und Symptome wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Angstanfälle zu achten und früh genug gegenzusteuern.
Hab dann mein Diplom zum Personal Trainer schon in der Tasche gehabt und wollte als Personal Trainer selbstständig arbeiten. Und dachte so, ich gehe jetzt einfach mal in die Großstadt, da wird bestimmt alles besser. Ich lasse alles, den ganzen Last und alles lasse ich hinter mir und starte es einfach mal komplett neu.
Zu diesem Zeitpunkt ist Fabian schon sehr aktiv auf Social Media. Er postet Fitnessvideos, baut sich gerade seine Community auf.
Und ich war dann eben ein Jahr in Düsseldorf und da war dann das Anfang vom Ende. Da war ich dann allein, ohne Familie, ohne Freunde, habe festgestellt, das Projekt läuft überhaupt nicht, habe dann auch wirklich sehr viel Geld gebraucht, kaum Geld verdient und war dann auch tatsächlich pleite und dann war einfach, dann ging gar nichts mehr. Und daraufhin bin ich dann auch wieder nach Hause, habe dann 2 Wochen am Stück im Bett verbracht und daraufhin meinte meine Mom so, jetzt solltest du mal dir jetzt überlegen, ob du vielleicht dir mal irgendwie ernstere Hilfe suchst. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, habe ihm das erzählt und dann meinte er so, er würde mir jetzt dringend empfehlen, in die Klinik zu gehen.
Und dass der Hausarzt ihm diesen Schritt so deutlich nahelegt, das hat auch einen Grund.
Dann saßen wir da drin und dann meinte er so, dann stellte er mir so die Frage so, Fabian, ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir und sei bitte doch ehrlich zu mir. Ich glaube die Antwort zu kennen, aber hast du auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, nicht mehr leben zu wollen? Ja, und dann musste ich halt, saß ich da und musste halt richtig schlucken. Und es ist jetzt auch heute noch krass irgendwie, wenn ich drüber nachdenke. Und ich saß halt dann da und merkte so das erste Mal so, ja, irgendwas, glaube ich, stimmt hier wirklich nicht. Und dann sagte ich so, ja doch, ich hatte den Gedanken sogar sehr oft. Ich hatte es nie irgendwie jetzt aktiv in Erwägung gezogen, weil ich dann doch irgendwo auch meiner Familie, meinen Freunden gegenüber eine Verantwortung hatte, weil ich wusste ja leider aus eigener Erfahrung, wie es ist, einen Menschen zu verlieren durch einen Suizid. Und das ist einfach nicht schön, weil natürlich bist du dann weg, sag ich mal, aber du hinterlässt halt einfach eine große Wunde bei den Menschen, die dich halt lieben.
Worüber Fabian hier spricht, also der Wunsch, das eigene Leben zu beenden, das ist schon heftig. Dass bei seinem Hausarzt zu diesem Zeitpunkt alle Alarmglocken angehen, ist vollkommen normal. Wenn ein Patient solche Gedanken äußert, muss gehandelt werden. Das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Wenn ihr solche Gedanken habt, dann sucht euch bitte unbedingt Hilfe. Adressen und Infos haben wir euch in die Shownotes gepackt. Was das Thema Suizid angeht, in der Therapie gibt es Strategien, die dabei helfen sollen, dass Patientinnen und Patienten mit Suizidgedanken sich nicht das Leben nehmen. Zum Beispiel der sogenannte Suizidpakt oder Anti-Suizidvertrag. Das kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Damit wird festgehalten, dass sich ein Patient zwischen 2 Therapiesitzungen nicht das Leben nimmt. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen albern, aber vielen Patienten hilft diese Abmachung tatsächlich. Aber wieder zurück zu Fabian. Der fährt von seinem Hausarzt nach Hause zu seiner Mutter. Sie hilft ihm dabei, seine Sachen zu packen. Am selben Tag weist er sich selbst in die Klinik ein. Und dann passiert etwas, was mich wieder zurück zum Anfang dieser Episode bringt. Fabian trifft den Chefarzt der Psychiatrie für ein Gespräch. Und das verläuft vollkommen anders, als Fabian gedacht hatte.
Ich habe den Mut aufgebracht, mich da einweisen zu lassen, saß da und dann lachte ich dir mehr oder weniger aus und sagt, was willst du ab von mir? Geh wieder. Also du, so wie du ausschaust, hast du keinen Anlass hier zu sein. Du hast Muskeln, du hast Tattoos, du bist braun gebrannt. Du kannst also scheinbar noch so viel tun, um auf dich zu achten. Du kannst ja psychisch krank sein. Du kannst dir vorstellen, wie schlimm das damals war.
Fabi weiß das, ich weiß es. Und wenn ihr euch nur eine Sache aus diesem Podcast mitnehmt, dann bitte Folgendes. Depressionen sieht man Menschen nicht immer an.
Das Optische ist eben das, was am besten sichtbar ist und woran wir Menschen uns eben sehr leicht orientieren. Und wenn er halt so ein bärenstarker Kerl ist, der eine hohe autonome Ausstrahlung hat, dann kommt man halt nicht so schnell darauf, dass der mit Depressionen oder depressiven Verstimmungen zu tun haben könnte, wie bei jemand, der das vielleicht schon rein körperlich auch einfach ein bisschen mehr so scheinbar auszustrahlen scheint. Und hinzu kommt ja, dass die Männer, die sich so trimmen, ja, und selbst sich so aufbauen, in der Regel das auch aus einem guten Grund tun, weil sie natürlich auch ein sehr männliches Selbstbild pflegen. Und in dieses männliche Selbstbild passt das ja nicht, sich mal hilflos, schwach, depressiv zu fühlen, dem Leben nicht wirklich gewachsen zu fühlen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Männertypus hat es für sich ja auch oft schwerer, sich das überhaupt einzugestehen.
Warum es gerade Männer anscheinend oft so schwer haben, über Depressionen zu sprechen, dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Folge. Sein Aussehen wird Fabi in der Klinik also zum Verhängnis. Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann schaut euch das Cover dieser Episode nochmal ganz genau an. Dort ist Fabian zu sehen. Der Chefarzt in der Klinik nimmt ihn also nicht ernst. Trotzdem bleibt Fabian und verbringt insgesamt 3 Monate dort.
Und ich sag's dir ganz ehrlich, meine größte Sorge war, wie mache ich damit Social Media weiter? Wie will ich das in der Klinik machen? Ich kann ja nicht irgendwie sagen so, hallo, ich bin jetzt übrigens in der Psychiatrie. Damals hätte ich beim ersten negativen Kommentar alles hinterfragt und an mir selbst gezweifelt. Deswegen, ich konnte das nicht öffentlich machen. Ich konnte nicht sagen, was ich mache. Und ich habe das dann auch tatsächlich so getan, dass ich bei Verwandten da in München bin, die nicht gesehen werden wollen auf meinem Social Media Account. Und wo ich so ein bisschen eine Auszeit genieße.
Und jetzt stellt euch mal vor, euch geht so richtig dreckig, dass ihr in eine Klinik müsst. Und das, was euch am meisten Sorgen macht, ist, wie unterhalte ich meine Follower, wie erstelle ich weiter Content. Ich möchte an dieser Stelle auch mal ganz ehrlich zu euch sein. Ich kann Fabian hier absolut verstehen. Ich bin ja selbst auf Social Media aktiv und kenne das Bedürfnis nur zu gut, für seine Follower da zu sein und auch erfolgreich sein zu wollen mit dem, was man tut. Wenn ein Beitrag mal nicht so gut läuft, tja, dann fühle ich mich auch manchmal als Versager. An solchen Tagen frage ich mich, wollen die Leute überhaupt noch wissen, was ich zu sagen habe? Social Media macht etwas mit mir und vor allem mit meiner mentalen Gesundheit.
Das hat positive wie negative Effekte. Die positiven Effekte sind, dass man sehr schnell mit sehr unterschiedlichen Leuten in Kommunikation treten kann. Vor allen Dingen auch, wenn man selbst zu einer sozialen Randgruppe gehört, kann man sich verbinden und das ist total gut. Das hat einen großen positiven Effekt. Und der Nachteil ist eben, dass man auch gerade durch die Filterblasen schnell in Gegenden kommen kann, wo ein extremer sozialer Vergleich stattfindet. Und der soziale Vergleich, der hat so seine Tücken, denn viele haben die Neigung, sich nach oben zu vergleichen und dann schneiden sie einfach schlechter ab. Und dazu gab es auch eine große kanadische Studie 2019. Die haben wirklich 4000 Jugendliche befragt und begleitet. Und tatsächlich kam dabei raus, dass Jugendliche, die viel Social Media konsumieren, eine erhöhte Neigung zu Depressivität haben.
Da redet immer keiner drüber, weil man denkt immer so, man sieht bloß so nach außen hin, alles ist wunderbar, alles ist toll und man denkt sich dann selber so, ja, warum mache ich mir da diesbezüglich Gedanken? Also natürlich, wenn ich ein Video post, was ich mir irgendwie erhofft habe, dass es gut ankommt und wo ich auch Arbeit investiert habe und ich dann sehe, es kommt überhaupt nicht gut an, es bekommt keine Reichweite und natürlich, dann fühlt man sich als Versager und zweifelt an sich und denkt sich so, ist das richtig, was ich hier mache? Hat das überhaupt einen Sinn?
Und dann gibt es darüber hinaus ja noch das Problem, dass Creators im Internet mit sehr, sehr viel Kritik konfrontiert sind. Das kenne ich selbst und ihr vielleicht auch. Es muss nicht immer gleich ein Shitstorm sein. Auch die ganz normalen kritischen Stimmen unter Postings, das macht was mit einem.
So erbärmlich.
Wie siehst du denn aus?
Fresse, du Wen Opfer. Interessiert deine scheiß Meinung? Mach dich weg.
Noch schlimmer fühlen sich solche Sätze an, wenn man psychisch ohnehin nicht ganz stabil ist. Um ehrlich zu sein, damit habe ich auch immer wieder Probleme. Dass ich merke, dass mich solche Kommentare nicht kalt lassen. Das gilt nicht nur für Influencer und Menschen, die Content im Internet machen. Höchstwahrscheinlich habt auch ihr schon mal mit gemeinen Kommentaren oder unberechtigter Kritik umgehen müssen. Zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen in und außerhalb des Internets.
Das Schlechteste, was man machen kann, das so ganz allein mit sich auszumachen und sich in sich zurückzuziehen und darauf rumzukauen. Viel günstiger ist es, dass man in die offene Konfrontation geht. Das kann man zum Beispiel auch so machen, dass man die Community im Grunde auch ein bisschen mobilisiert, sich mit einem zu verbünden. Man kann natürlich auch vor allen Dingen außerhalb der Social Media nochmal mit Menschen reden und sich auch ein bisschen Verbündete im Freundeskreis suchen.
Und sich vor allem klar machen, dass so ein Hasskommentar mehr über die Person aussagt, die ihn geschrieben hat, als über mich. Das habe ich mir auch nochmal aus dem Gespräch mit Stefanie Stahl mitgenommen.
Ich empfehle da auch immer, das ist auch wieder so eine einfache Technik, innerlich so eine Glasscheibe runterzumachen. So eine Glaswand, um nochmal ganz klar zu visualisieren, die Grenze und dass das nicht zu mir durchdringt und dass ich den Anteil, der zu der anderen Person gehört, bei dieser belasse.
Während seiner Therapie in der Klinik lernt Fabian genau solche Techniken. Aber sein Alltag dort besteht nicht nur aus Einzel- oder Gruppentherapie.
Es gab ein reichhaltiges Angebot an sportlichen Aktivitäten oder an Musiktherapie. Es gab ganz viele verschiedene Dinge, die du auch machen konntest. Und die durftest du aber selber auswählen. Und dann habe ich halt dann zum Beispiel eine Stunde Pilates gemacht in der Turnhalle. Dann gab es Mittagessen und dann gab es...
Dreimal in der Woche darf Fabi die Klinik sogar verlassen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Die Routine und die Möglichkeit eines Szenenwechsels tun ihm gut. Auch seine Ärzte bestärken ihn darin.
Allerdings, das muss ich an der Stelle gleich erwähnen oder ergänzen, die Zeit in der Klinik ist natürlich nicht zu vergleichen mit deinem Alltag. Du hattest da keine Sorgen von außen. Das war wie so eine, die haben es immer so lieb genannt, wie so eine Käseglocke. Das ist, du bist in so einer Käseglocke und du bist von allen geschützt von außen. Ja, und das war halt dann in der Zeit sehr gut, weil du dich aufs Gesundwerden konzentrieren konntest. Aber nichtsdestotrotz, der Gang aus der Klinik raus, zurück in den Alltag war hart. Das muss ich echt sagen. Wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, dachte ich, okay, jetzt geht die ganze Scheiße von vorne los. Ich hatte richtig Angst. Durch diese Angst wird es noch schlimmer. Das summiert sich und dann ist es wieder schlecht.
Raus aus der Käseglocke. Für Fabi herausfordernd. Und damit ist er nicht allein. Dass er überhaupt den Schritt gesetzt hat, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen und sich Hilfe zu suchen, finde ich nicht selbstverständlich. Speziell als Mann habe ich das Gefühl, ist es für viele immer noch ein Tabuthema, über ihre psychische Gesundheit zu sprechen.
Ja, es hängt damit zusammen, dass wir so eine unheimlich lange Sozialisationsgeschichte haben, wo Männern schon früh gewisse Gefühle so ein bisschen aberzogen werden. Ein Junge weint nicht und schwache Gefühle und. Die sind bei Männern nicht so salonfähig, um es mal so zu sagen. Während Aggressionen sind erlaubt bei Männern. Aber so Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Hilflosigkeit, das sind so Gefühle, die nicht gut bei Männern erzieherisch begleitet wurden. Das ist jetzt anders in den neuen Generationen. Die jungen Männer gehen anders mit ihren Jungs um und auch die jungen Mütter gehen anders mit den Jungen um. Es verändert sich Gott sei Dank, aber man merkt es ja auch so in der ganzen Gesellschaft. Auf jeden Fall fällt es Männern schwerer, sich sowas überhaupt einzugestehen, über ihre Gefühle zu sprechen, sich mal auszutauschen, sich Hilfe zu suchen. Die haben viel mehr Angst, als schwach stigmatisiert zu werden oder irgendwie, dass sie Versager sind. Also Psyche ist was für Weicheier.
Wenn ich mir einen Fuß breche, ist das auch keine Schwäche. Das ist halt so. Oder wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, der kann ja auch nichts dafür. Warum soll ich mich dann für meine Depression schämen? Ich kann ja, ist ja nicht so, dass ich sage, übrigens, ich hätte gerne eine psychische Krankheit, weil ich dann einfach ein paar mehr Mitleidspunkte bekomme. Nee, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Menschen, die psychisch krank sind, würden alles dafür tun, damit sie das nicht mehr haben, diese Scheißlaster. Das ist nichts, was man sich freiwillig aussucht und was man haben möchte.
Und wie sieht's mit dem eigenen Umfeld aus? Vielleicht habt ihr in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen, die mit Depressionen kämpfen. Oft kann der Umgang trotz aller Freundschaft und Liebe sehr herausfordernd sein.
Stellen Sie einfach mal vor, Ihre Partnerin wäre plötzlich depressiv. Da ist ja nichts mehr los. Das ganze Leben verändert sich ja. Na, so irgendwie, man teilt sich vielleicht den Haushalt auf, der andere kriegt überhaupt nichts mehr auf die Kette, sie kommen abends nach Haus, nichts ist gemacht. Was man abgesprochen hatte, zu nichts ist Bock, zu allem fehlt der Antrieb, alles ist scheiße, alles ist sinnlos, alles ist doof. So, da muss man ja erstmal drauf klarkommen. Ne? Das ist eine ganz große Belastung für die Partnerschaft und auch für den Betroffenen, der sowieso als Depressiver zu Schuldgefühlen neigt. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich auch abgrenzen kann. Wie kann ich schaffen, meine eigene Batterie immer wieder aufzufüllen? Also, dass ich selber noch genügend Ressourcen habe.
Fabian erzählt mir, dass er während seines Klinikaufenthaltes eine Freundin hatte. Doch schließlich zerbricht die Beziehung.
Ich habe mich selber immer in den Mittelpunkt gestellt. Es war halt im Grunde so, es musste eigentlich immer um mich gehen. Bei allem. Ich bin ja der Kranke, ich bin ja der, auf den man Rücksicht nehmen muss. Deswegen war ich sehr egoistisch und ich habe dann teilweise meine Freunde überhaupt dann gefragt, wie es denen überhaupt geht. Ich hat mich nicht interessiert. Ich wollte erzählen, wie schlecht es mir geht oder was bei mir momentan los ist oder vielleicht, dass mal wieder was Gutes bei mir war.
Dieser Egoismus, von dem Fabian da spricht, darüber habe ich mich auch mit Stefanie Stahl unterhalten.
Ich würde sagen, Egoismus tritt immer da auf, wo man selber sehr viele Probleme hat. Sehr häufig. Ne? Also wenn wir akut verletzt sind, durch was auch immer, ob wir Liebeskummer haben oder ein Riesending auf der Arbeit am Laufen haben, wir drehen uns in dem Moment nur um uns selbst, weil das Gehirn permanent damit beschäftigt ist, diese Baustelle irgendwie zu beseitigen. Und wenn ich selber sehr viel Schmerzen habe, egal ob das körperlicher oder seelischer Natur ist, bin ich sehr, sehr bei mir. Die optimale Voraussetzung um bei jemand anders zu sein, mich wirklich für den anderen zu öffnen, mich auch in ihn einfühlen zu können, auch Kompromisse einzugehen, ist, dass ich selber gerade ziemlich ausgeglichen bin und es mir ganz gut geht. Dann kann ich mich so herrlich öffnen, weil ich selbst keine Baustelle habe. Und insofern machen natürlich auch depressive Erkrankungen egoistisch, weil man sehr, sehr bei sich ist.
Wenn Fabian über das Thema Egoismus nachdenkt, erinnert er sich noch an einen ganz speziellen Moment.
Aber ich habe zum Beispiel meinen besten Kumpel nie gefragt, mal, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Erzähl mal, was ist los bei dir? Und ich werde mich an diese Situation immer erinnern können. Wir waren damals im Fitnessstudio, mein bester Kumpel und ich, immer zusammen. Und ich habe dann schon irgendwie gemerkt, irgendwie ist irgendwas ist. Und dann bin ich einmal ihm nachgegangen, als er zu seinem Auto ging, und habe ich gesagt, hey, du Thomas, wir mögen uns aber schon, oder? Also das ist alles in Ordnung. Und dann schaut er mich so an und so, du sagst, also es war richtig so ein, ja, ich würde jetzt sagen mitleidiger Blick, aber er war traurig. Du hast richtig traurig gesehen und sagte, Fabi, schon lange nicht mehr so wie früher. Und das war so damals so, scheiße, irgendwas stimmt. Und ich habe es selber gemerkt. Ich wollte es nicht hören, aber ich habe selber gemerkt, er hat vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, aber da kriege ich Tränen in den Augen, weil mir das so leid tut, dass ich teilweise in der Zeit irgendwie so egoistisch war und überhaupt nicht wissen wollte, wie es anderen Menschen so geht.
Seine Therapieerfahrungen und seine Erkenntnisse aus 10 Jahren Krankheit hat Fabian in einem Buch verarbeitet. Heute setzt er sich als Content Creator auch für mehr Sichtbarkeit und Aufklärung im Bereich psychische Gesundheit ein. Sein Aussehen, das, was ihn seine ganze Krankheit über als Thema begleitet hat, was ihm an einigen Stationen seines Lebens im Weg war, genau das, seine Erscheinung, nutzt er heute, wenn er online seine Geschichte erzählt.
Das war dieser Moment, wo ich wusste, hey, Hoffnungsschimmer, ich weiß, mir geht's irgendwann mal wieder besser und dann, wenn es mir wieder besser geht, dann werde ich drüber reden. Ich find's wichtig, dass man versteht und akzeptiert, dass man diese Krankheit hat, aber nicht diese Krankheit ist. Du bist psychisch krank, das ist ja bei vielen sowieso verrufen. Du bist ein Psycho, du gehörst in die Klapse, du reißt dich mal zusammen.
Ich habe diese Sätze jetzt schon öfter gehört, die Fabian da sagt. Und sie bringen mich immer noch auf die Palme. Bei diesen Aussagen weiß ich wieder, warum es so wichtig ist, über das Thema psychische Gesundheit zu sprechen.
Noch vor 20, 30 Jahren wussten ja viele einfach nicht, was ist mit mir los. Ne? Und die konnten das gar nicht einsortieren. Und die Ärzte haben es auch öfter nicht richtig erkannt oder übersehen. Und es ist wirklich viel, viel besser geworden. Es ist aber natürlich immer noch eine kleine Stigmatisierung da, weil das so tief, tief und viel zu lange sozialisiert wurde, dass man irgendwie zu funktionieren hat, dass man mit dem Leben klarzukommen hat, dass man seine Sachen auf die Reihe kriegt, dass man über private Dinge nicht spricht, dass Persönliches und Privates bei einem bleibt. Also über die ganze Menschengeschichte wurden ja so, so viele falsche Werte gelebt und vertreten. Und vieles verbessert sich da inzwischen, zumindest bei uns in der Gesellschaft. Aber da ist einfach auch noch so viel zu tun.
An dieser Enttabuisierung, daran arbeiten viele Menschen, die online, im Bekannten- und Freundeskreis oder in Schulen über ihre Erfahrungen berichten. Fabian ist einer davon. Und er arbeitet immer noch an sich und dem Umgang mit seiner Krankheit.
Ich habe zum Beispiel auch immer noch jemanden, mit dem ich alle 2, 3 Wochen mal spreche. Das ist aber nicht, weil ich es dringend brauche, aber einfach präventiv, weil ich keinen Bock habe, dass ich wieder im Loch sitze. Das will ich nicht. Ich werde diese Krankheit wahrscheinlich immer ein Leben lang bei mir behalten. So immer so irgendwie so ein bisschen, so im hintersten Eck wird die immer so ein bisschen da rumschlummern und nie ganz weggehen. Ich habe akzeptiert, dass es so ist. Und ich kann mittlerweile auch relativ gut einschätzen, wenn es mir mal nicht gut geht.
Als Fabian und ich uns voneinander verabschieden, gehe ich mit vielen Gedanken raus aus dem Gespräch. Über den Umgang mit psychischen Krankheiten, über die Tatsache, was das Aussehen über den eigenen Zustand verrät, tja, oder eben auch nicht. Und über meine eigenen Erfahrungen und wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Wenn ihr mehr Infos zum Thema Depressionen braucht, wenn ihr selbst Hilfe benötigt oder jemanden kennt, der mit Depressionen kämpft, dann findet ihr Adressen und Infos in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es hier um die Frage, wie ein Unfall alles verändern kann. Das war True Care, ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben, erzählt von Betroffenen und mir. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter und bewertet den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr diese Folge zufällig über Spotify hört, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr an der Umfrage zu dieser Folge teilnehmt. Neue Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
True Care ist ein Podcast von SWR 3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hitschri. Sprecher Ricardo Lange und Sandra Herbsthofer. Schnitt David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer.
Euer Psychologie-Podcast.
Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR2Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.